Da saßen wir also, eingequetscht zwischen zwei Cowboys, tranken Coors Light bei einem staubigen Rodeo im ländlichen Montana. Wir hatten schlechten Cheeseburger in der Hand und die Sonne, die hinter den Rockies unterging, schien in unser Gesicht. In dem Moment dachte ich mir nur, wie bin ich hier überhaupt gelandet?
Alles begann vor mehr als 2 Jahren, als ich Konstantin in Leipzig zum ersten Mal traf. Wir lernten uns in einem Masterstudium kennen. Und Konstantin, der zuvor Amerikanistik studiert hatte, stellte immer wieder Fragen zu meinem Leben in Montana und den USA. Wie ist es dort? Hast du jemals einen Grizzlybären gesehen? Besitzt du eine Waffe? Warum hat dein Bundesstaat für Trump gestimmt? Also, ich habe ihm gesagt, warum kommst du nicht einfach und siehst es dir selbst an? Ich habe nicht erwartet, dass er tatsächlich einen Flug bucht.
Alright, here we are. Just about to pull into the airport. Konstantin is coming in to Montana. Let's see how this goes.
Und damit herzlich willkommen zu North Country und der ersten Folge dieser Podcast-Serie über unsere deutsch-amerikanische Reise durch Montana. Ich kam also nach einer fast 24-stündigen Reise in Bozeman, Montana an und obwohl es auf der Fahrt zu Ians Haus dunkel war und ich nicht viel erkennen konnte, begann Ian direkt damit, mir etwas von der Geschichte und der Geografie der Region zu erzählen, in der er aufgewachsen ist. Mir wurde schnell klar, dass Montana ein Ort mit einer reichen und komplexen Geschichte ist.
Natürlich habe ich in der Schule einiges über die Geschichte meines Heimatstaates erfahren. Am meisten gelernt habe ich jedoch von meinem Vater.
Was meinst du damit?
Ja, so wie du jetzt weißt, ist mein Papa ein Montana-Historiker. Und als Kind war das manchmal sogar ein bisschen nervig, weil wir sind überall in Montana durchgefahren und er würde sagen so, hey, da drüben auf der Hügel 1884 ist irgendwas passiert, da war ein Schlacht zwischen den Indianern und die amerikanische Regierung und das war eigentlich ganz viele unnötiges geografisches und historisches Wissen. Jetzt merke ich, dass es eigentlich ganz praktisch ist, besonders wenn man Besuch hat von Deutschland zum Beispiel, ein bisschen Hintergrund zu haben. Und genau, mein Vater hat sogar seine eigene Radioshow, wo er Montana History erklärt, für anderen auch.
Welcome to the Montana Medicine Show. I'm Derek Strawn.
Aber es stimmt schon, dass die Geschichte von Montana sehr bedeutend und spannend ist. Und genau darum geht es in dieser Folge. Die Region, die heute Montana ist, wurde über Jahrtausende von Ureinwohnern bewohnt. Das war bevor euroamerikanische Siedler sie in Reservate zwangen und Straßen, Eisenbahnlinien, Bergwerke und Städte bauten. Um mehr über die frühe Geschichte der menschlichen Besiedlung in Montana zu erfahren, nahm ich Konstantin mit zu einem Treffen mit Dr. Shane Doyle. Er ist ein Experte für die Geschichte der Ureinwohner der Region und selbst Mitglied der Apsalige Nation, auch bekannt als der Crow Tribe.
To begin, maybe you can just start by introducing yourself, telling us where you're from and what you do.
Yeah, my name is Dr. Shane Doyle, and I'm a member of the Apsalagan Nation, Crow Tribe. And I'm a educational and cultural consultant. I live here in Bozeman, Montana. And,
Wir trafen Shane Doyle in seinem Haus in Bozeman und saßen auf der Veranda, um den Gesundheitsabstand in Zeiten von Corona zu wahren. HistorikerInnen tun sich manchmal schwer damit, die Geschichte der vorkolonialen Zeit zu verstehen und zu erklären, also die Zeit vor der euroamerikanischen Besiedlung der Region. Was bleibt, sind die archäologischen Artefakte oder, wie Dr. Doyle es ausdrückt,
Native people lived here for 12,000 years and the only thing they really left behind was rocks. Rocks on the ground and bones in the earth.
Zu diesen Knochen gehörten auch das Skelett eines 12.000 Jahre alten Kindes, die 1968 in Zentralmontana entdeckt wurde. Es war der älteste Beweis für die menschliche Besiedlung der Region. Durch die Sequenzierung der DNA des Paläo-Indianers, der als Ansig I bekannt wurde, könnten ForscherInnen nachweisen, dass die moderne amerikanische Ureinwohner eng mit den indigenen Völkern verwandt waren, die vor Tausenden von Jahren in diesen Landschaften lebten.
When we go back before the colonial history, we have archaeology to lean on, but the archaeology doesn't really provide us with a story or with any kind of sense of the type of interaction that was ongoing. We only have to extrapolate those things from material pieces. And so that the rest is left up to the anthropological experts.
Um diese Geschichte besser zu verstehen, untersuchen Anthropologen Zeremonien, Traditionen und Geschichten, die in der indigenen Gemeinschaft von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Was wir aus diesen Geschichten lernen können, ist, dass diese frühen Bewohner der Region seminomadische Jäger und Sammler waren, die nur wenige Besitztümer hatten, aber ihren Reichtum durch spirituelle und zeremonielle Werte ausdrückten. Wie Dr. Doyle erklärte, hatten die frühen Ureinwohner Amerikas keine Pferde.
So everyone that was here walked. They had no horses, they had no oxen. You know, they had no domesticated animals at all, aside from their friends, the dogs. Therefore, the folks who lived here for thousands of years did everything on their own two feet, literally.
Das hat mich etwas überrascht, denn ich hatte dieses klassische Bild eines Native Americans im Kopf, also einer Person, die auf einem Pferd reitet.
Nein, es stimmt. Europäische Siedler haben im 17. Jahrhundert erstmals Pferde in die Northern Plains gebracht. Die nomadische Lebensweise der Vorpferdegesellschaften führte zu einem anderen Wertesystem, das den nicht-materiellen Aspekten des täglichen Lebens einen Wert beimaß.
So they had a focused mentality on a number of other aspects of the human condition that most societies have not been allowed to really focus on.
Spirituelles oder zeremonielles Wissen zum Beispiel war leichter zu tragen als materielle Besitz.
You know, the folks who lived here didn't have a lot of material possessions, but they were rich. You know, they were really rich. They understood that they were wealthy. They behaved like they were wealthy. They had an understanding of what it meant to be a full human being. And it didn't require a lot. You know, it required, in fact, very little.
Das heißt also, dass sich nicht nur die nomadische Lebensweise der UreinwohnerInnen von der sesshaften Lebensweise der agrarischen europäischen SiedlerInnen unterschied, sondern dass eben diese Lebensweise, diese nomadische Lebensweise, auch zu einer anderen gesellschaftlichen Interpretation dessen beitrug, was wertvoll war, nämlich geistiges und kulturelles Wissen.
Genau. Ich glaube, der Schutz von den spirituellen und kulturellen Verständnissen ist eine der vielen Lektionen, die modernen Gesellschaften von den indigenen Völkern lernen können.
And I think that's an inspiration that we can all learn from and try and take some lessons from.
Auch wenn es schwer ist, die Geschichte der Zeit vor der euroamerikanischen Besiedlung genau zu definieren, ist es wichtig festzuhalten, dass der Zeitraum, über den wir bisher gesprochen haben, einen enormen Umfang hat. Die Gesellschaften der Region, die heute Montana ist, befanden sich in einem ständigen Wandel und Austausch, und das über 12.000 Jahre hinweg. Mehr dazu von Derek Strahan.
I think the pre-contact history is, it's really tempting to say that that was just for thousands of years frozen in time. And the reality is that it was incredibly dynamic and changing all the time as new technologies were introduced. But as we got closer and closer to contact, the change accelerated dynamically.
Und ja, wie ihr vielleicht schon denken könnt, Derek Strahan ist mein Vater. Er hat uns geholfen, den ersten Kontakt zwischen den weißen SiedlerInnen und amerikanischen Ureinwohnern besser zu verstehen.
In unseren abendlichen Gesprächen mit deinem Vater saßen wir auf der Terrasse und sprachen über unsere Erlebnisse und Eindrücke in Montana und natürlich auch über die gesellschaftlichen und politischen Dimensionen unserer Reise. Und kaum jemand ist dafür besser geeignet als dein Vater.
Yeah, my name is Derek Strahan. I've been living in Montana since 1976. I came here when I was 10. And I went to school here, went to the university here, and now I'm a high school teacher teaching American history in U.S. government. My master's thesis focused on the American West with a specific emphasis on Montana. And shortly after graduating with my MA, I started working as a local historic preservation officer and also doing history and preservation consulting around the state.
Ja, wie wir vorher besprochen haben, ich hatte zwar die Erfahrung, mit einem Montana-Historiker als Vater aufzuwachsen, aber Konstantin, du hattest ein ganz anderes Verhältnis zur Materie.
Genau, das, was ich über die USA weiß, habe ich aus meinem Studium in American Studies oder vor allem amerikanischer Geschichte.
Ja, das ist super interessant, weil ich glaube, du hast durch dieses Studium eine ganz andere Perspektive auf die amerikanische Geschichte als ich. Weil für mich war das ein Teil von meiner Identität, aber du kannst die USA aus der Perspektive von einer Außenstehenden betrachten. Und für mich ist das natürlich schwieriger, das aus einer akademischen Sicht zu sehen, weil das ein Teil von meiner Identität ist. Für dich war das ganz normal. Und vielleicht kannst du ein bisschen über diese Gespräche berichten und wie du das gelernt hast in deinem Amerikanistikstudium.
Diese Geschichten und Themen machen das aus, was ich als Frontier-Mentalität bezeichnen würde. Die Idee der Frontier, also des Grenzlandes zwischen Zivilisation und Wildnis, ist zentral für das Verständnis der amerikanischen Geschichte und wird uns auch in den nächsten Folgen begleiten. Es war in der Ära der frühen Kolonisierung, in der das Land und die Lebensgrundlagen der amerikanischen UreinwohnerInnen systematisch erobert wurden. Interessanterweise war der Deutsche Maximilian zu Wied Neuwied einer der ersten Europäer, der die Landschaften von Montana und seine BewohnerInnen dokumentiert. Dazu erneut Derek Strahan.
Prinz Maximilian Wied, who came up the Missouri River from St. Louis. Maximilian was wealthy enough to really finance a pretty elaborate expedition, including an amazing watercolorist by the name of Karl Bodmer, who was Swiss. And Maximilian and Bodmer came all the way up the Missouri to Fort Union, and then their goal was not only to sort of study plants and animals, but to study native people in Montana. And
zur Beschreibung der Region, die heute Montana ist, schrieb Maximilian, und ich zitiere, jene weiten Ebenen, jene traurigen, öden Prärien, deren westliche Grenze die schneebedeckte Kette der Rocky Mountains bildet und wo mancherlei Stämme der Urbewohner sich noch einer ruhigen Wohnstätte erfreuen, während ihre Brüder in den östlichen Teilen des Kontinents von der stets zunehmenden Einwanderung verdrängt, aufgerieben, entartet oder über den Mississippi hinübergeschoben wurden und größtenteils untergegangen sind. Festzuhalten ist, dass sich Maximilians Mitgefühl mit der Notlage der indigenen Völker von seinen weißen Zeitgenossen unterschied, wie Dr. Doyle erklärt. You
know, they had a deep interest. They wanted to learn and be a part of the culture here. And I think that that is contrary to the colonial experience in general.
Während Maximilian zu Wied, Neuwied, eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung des europäischen Verständnisses des amerikanischen Westens im 19. Jahrhundert spielte, waren zwei andere Entdecker, nämlich die Amerikaner Meriwether Lewis und William Clark, von zentraler Bedeutung für die Gestaltung des Mythos, der die amerikanische Geschichte in den folgenden Jahrhunderten prägte.
Jefferson was in a position to realize his dreams. By sending what he liked to call a core of discovery into the West.
Ich glaube, ich muss hier schnell einspringen und sagen, dass Lewis und Clark für die Wahrnehmung der Geschichte Montanas eine so wichtige Rolle spielen. Und als Kind in Montana wird man ununterbrochen mit der Geschichte von Lewis und Clark überschwemmt. Und als ich in der 5. Klasse war, spielte ich sogar Meriwether Lewis in einer Musical-Adaption von der Expedition. Und stell dir vor, so 30 Fünftklässler, die da auf der Bühne standen, so in Frontier-Kostüme. Ich hatte so eine Buckskin-Jacket und so. Und wir haben da gesungen über Lewis und Clark. Und ich erinnere mich noch, dass es gab so ein Lied, das war so Lewis and Clark, Clark and Lewis. Ich glaube, das ist ein bisschen, gibt unsere ZuhörerInnen einen Eindruck, wie gefeiert die zwei sind in Montana bis heute.
Ja, ich würde gerne ein Foto und ein Video davon sehen.
Ja, vielleicht können wir was auf die Webseite posten.
Mit dem Louisiana Purchase im Jahre 1803 kauften die USA die damalige französische Kolonie Louisiana und verdoppelten das damalige Territorium der USA. Auch heute macht das Gebiet, das damals gekauft wurde, immer noch fast ein Viertel des Staatsgebietes der USA aus. Ein Großteil der erworbenen Gebiete war den weißen Amerikanern jedoch völlig unbekannt und von Millionen von Ureinwohnern bevölkert. Um dieses neue Territorium zu erforschen, und vor allem, um eine schiffbare Route zum Pazifik zu finden, die sogenannte Northwest Passage, entsandte der damalige Präsident Thomas Jefferson die erste Überlandexpedition unter der Leitung von Lewis und Clark.
But Jefferson had sent them out west to find the Northwest Passage. And Jefferson's assumption, very Enlightenment view, was that you follow the Missouri all the way up to the Rocky Mountains, and then right, you know, there's a little portage over the mountains, and then there's another big river that goes and connects to the Columbia.
And das war natürlich nicht der Fall. Was Jefferson und die Lewis and Clark Expedition nicht bedacht hatten, war die enorme Größe der Rocky Mountains in Montana, die eine Überquerung auf dem Wasserweg unmöglich machten.
Zu ihren Lebzeiten galten die beiden Entdecker als Versager. Doch im folgenden Jahrhundert, als weiße Siedler begannen, die Region zu besiedeln, wurden Lewis und Clark zu Symbolen für größere amerikanische Mythen, wie Derek Strahan erklärt.
All the way back to some of the earliest American experiences with the Pilgrims, there is this story of people often lacking opportunity or experiencing oppression, who go into the wilderness and confront the hardships there, but also hopefully find this land of milk and honey. That storyline continues to kind of govern and shape and inspire the American experience. And so Lewis and Clark represent, I think, a tangible manifestation of that heroic narrative.
Constantine, wie ist die Geschichte von Lewis und Clark ein Teil der Frontier-Mentalität geworden?
Ich denke, der Mythos um Lewis und Clark ist ein Teil der Ideologie des sogenannten Manifest Destiny der USA. Übersetzt heißt es in etwa offenkundiges Schicksal und beschreibt die Überzeugung, dass es vorbestimmt war, dass sich die USA auf dem amerikanischen Kontinent bis zum Pazifik hin ausbreiten und dabei die sogenannte Wildnis in Anführungsstrichen zivilisieren.
Ich denke, das ist ein wichtiges Thema, das wir hervorheben sollten, wenn wir versuchen, die koloniale Geschichte der Vereinigten Staaten zu verstehen und uns der nächsten Epoche der Geschichte Montanas zu wenden, in der immer mehr weiße Siedler nach Westen kamen.
Mitte des 19. Jahrhunderts, als der Pelzhandel zunahm und im heutigen Kalifornien sowie im Montana-Territorium Gold entdeckt wurde, kamen immer mehr Weiße nach Westen, um Geld zu verdienen. Sie brachten das kapitalistische System mit, das die Lebensweise der Ureinwohner teilweise umgestaltete, und außerdem europäische Krankheiten, die die Gesellschaften der Ureinwohner dezimierten. Derek Strahan erzählte uns mehr dazu.
With increasing contact of whites and increasing contact with other native tribes from farther east that had had contact with non-natives, disease came to Montana. And that's going
Ganze indigene Gesellschaften wurden durch Pandemien zerstört, wie Dr. Shane Doyle berichtet.
Where communities lost 75-80% of their populations, it's really impossible for contemporary peoples to consider the implications of that type of a population loss.
In den 1870er Jahren waren viele indigene Bevölkerungsgruppen durch die US-Armee und durch Krankheiten vertrieben oder vernichtet wurden. Die Schlacht am Little Bighorn, die in Zentralmontana stattfand, war einer der denkwürdigsten Konflikte der jungen Nation. Der übermütige Anführer der US-Armee, George Armstrong Custer, führte seine Truppen törichterweise in eine Falle. In der darauffolgenden Schlacht, die als Custer's Last Stand bekannt wurde, erlitt die US-Armee eine vernichtende Niederlage, bei der Custer selbst und hunderte von Soldaten getötet wurden.
Tapping into the American psyche is the experience of Custer and the Plains Indian Wars. Mm-hmm. Just like the Anheuser-Busch lithograph of Custer, you know, in this buckskin outfit surrounded by Indians. That idea of rugged individualism, of the last stand, is hugely important in the American psyche. And so, maybe more than anything else, Custer is kind of the epitome of that mythic West, mm-hmm. and the individual sort of confronting, against all odds, this incredible challenge.
Rugged Individualism, auf Deutsch also in etwa rauer Individualismus, ist der letzte Mythos, den wir ansprechen wollen. Auch dieser ist ein Teil der Frontier-Mentalität und beschreibt die Interaktion des Menschen mit der Natur, außerhalb der Gesellschaft und am Rande des Überlebens. Dieser Individualismus wurde vor allem von den weißen Siedlern verkörpert, die den Nordwesten der USA im Zuge des 20. Jahrhunderts besiedelten.
Auch heute noch ist die Frontiermentalität lebendig, vor allem in den Rändern zwischen Zivilisation und Wildnis. Um diesen Lebensstil selbst zu erleben, sind wir in den Yellowstone Park und die umliegenden Regionen gereist, um mehr über die Frontiermentalität und das Landleben in Montana zu erfahren.
My adage is, this is the last best place in the West that is still the West.
Yeah.
Oh, shooting guns.
Und wie genau das aussieht, werden wir in der nächsten Folge berichten von unserer eigenen Erfahrung des Rugged Individualism in Yellowstone National Park. Wir interviewen Cowboys und sogenannte Vigilantes, Selbstjustizler, die den Wilden Westen am Leben erhalten wollen. Wir gehen mit Waffenbegeisterten schießen, die sich durch den Jagd selbst ernähren und vieles, vieles mehr. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 1 von North Country, ein deutsch-amerikanischer Streifzug durch Montana. Diese Podcast-Serie wurde geschrieben und produziert von Konstantin Berlin und Ian Strahn. Im Auftrag für das Deutsch-Amerikanische Institut Sachsen in Kooperation mit Fulbright Deutschland. Finanziert mit der großzügigen Unterstützung des Auswärtigen Amtes und der US-Botschaft in Berlin. Ja.